möchte heute über die bekanntesten Verse in der Bibel die Predigt halten. Wisst ihr, was das ist? Was ist weltweit am bekanntesten in der Bibel? Bitte? Ich höre schon so Verschiedenes, es war auch schon das Richtige dabei. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Es ist schon erstaunlich, dass genau das der Vers ist oder die Verse sind, die am meisten bekannt sind. Normalerweise sind wir nicht gern Schafe. Wir sind viel zu klug und selbstständig und können so viel. Aber das, was uns am meisten beeindruckt, ist genau Psalm 23. Kannst du bitte die Folie mal dran machen? Habt ihr eine Idee, wie alt der Psalm ist? Wann hat David gelebt? Ungefähr? Ja, 3000 Jahre ist er alt. David, ungefähr 1000 vor Christus. Also die bekanntesten Verse aus der Bibel sind 3000 Jahre alt und sie bedeuten uns immer noch unwahrscheinlich viel. Etwas, was scheinbar mit der Zeit gar nichts zu tun hat, sondern etwas, was uns Menschen nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem Herzen anspricht. Und es geht darum, zu wem gehöre ich? Wo finde ich Schutz? Zu wem habe ich Vertrauen? Und wo erfahre ich Wertschätzung? Ich schlage mal vor, dass wir mal zusammen den Vers lesen. Nach der alten Luther-Übersetzung. Ihr könnt ruhig die Augen zumachen, ihr habt ihn sowieso im Kopf. Lasst uns mal zusammen lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was ist euch durch den Kopf oder durchs Herz gegangen beim Lesen? Habt ihr abgelesen oder einfach laufen lassen? Das ist so was Typisches für den Psalm. Der ist so vertraut. Und der geht immer. Den muss man nicht sich irgendwo herholen. Der ist einfach da. Und ich glaube, wir alle haben unsere Geschichte mit diesem Psalm. Verschiedene Auslegungen, verschiedene Erlebnisse damit. Und ich möchte heute einfach Raum dafür bieten, dass ihr auch euren eigenen Erlebnissen ruhig nachhängen könnt. Bei mir ist es meistens so, in der Predigt, da baut eins aufs andere auf. Und wer dann mal eine Weile nicht zugehört hat, der hat vielleicht Schwierigkeiten, wieder reinzufinden. Wird heute Morgen nicht so sein. Es geht darum, dass es ganz viele Verse gibt, die stehen nebeneinander Und im Moment ist es wichtiger, was euch durch den Kopf und durchs Herz geht, schweift ruhig ab. Und wenn ihr euch dann irgendwo einklinken wollt, dann macht das. Das wird nicht schwer sein heute. Aber ich glaube, es lohnt sich, immer wieder auf so etwas Altvertrautes hinzuschauen. Auch mal genau hinzuschauen und mal laufen lassen, was in uns klingt, was, ja, wo unsere Gedanken, unsere Gefühle hinlaufen. Der Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mein Hirte. Da gehöre ich zu. Mein Hirte. Und wir haben vorhin in der Lesung auch gehört, da bezieht sich's auf Jesus, der kam erst 1000 Jahre später nach dem Psalm, aber wir leben ja heute 3000 Jahre später und haben da noch ganz andere Dinge im Kopf. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Und wenn ich reinkomme in den Stall, dann weiß jeder, wer ich bin. Und alle sind froh, weil wir zusammengehören. Mein Hirte. Es gab damals in der Zeit, zu Davids Zeiten, da gab es ja recht viele kleine Königtümer. Da waren oft Könige, die hatten so ein paar Dörfer oder eine kleine Stadt und davon waren sie König. Und für manche dieser Könige gab es einen besonderen Ehrentitel. Und dieser Ehrentitel war Hirte. Also ein König, der sich wirklich um seine Leute gekümmert hat, der war ein Hirte und war beides zusammen. Also wenn damals die Leute mein Hirte sagten, dann hatten sie so irgendeine Verbindung im Kopf. Hirte und König. Ist vielleicht für uns mal ganz gut, wenn wir das so etwas im Hinterkopf haben und auch mal reinfühlen, wie schön das ist und wie schön das wäre, wenn die Starken in unserer Welt sich auch wie Hirten verhielten. Das gibt es, aber bei weitem nicht immer. Der Herr ist mein Hirte. Kein Despot. Mir wird nichts mangeln. Da steht nicht, mir wird nie etwas mangeln. Mir wird nichts mangeln. Es hört sich eher so an wie so ein Ergebnis unter einer Rechnung, wo dann drunter steht, mir mangelt es nicht. Es ist genug da. Aber wenn schon das Wort mangeln erscheint, dann heißt es auch, dass es Mangel gibt. Und mir wird nichts mangeln, heißt, ich bin in Sicherheit. Und ich gehöre dazu. So ist unser König Hirte. Mir wird nichts mangeln, er wird dafür sorgen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Wenn wir hier bei uns Schafherden sehen, die ziehen von einer grünen Aue mal gerade über die Straße, dann sind sie auf der nächsten. Dann muss man nur auf der Straße aufpassen, dass gerade mal die Autos warten. In Israel ist das anders. Da gibt es nur wenige grüne Auen. Und wenn die eine abgegrast ist, dann dauert es, bis die ganze Herde auf der nächsten ist. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Das hieß immer, zwischen den Weiden gibt es Hunger- und Durststrecken. Und es gibt einen, der den Weg kennt und der weiß, was er jedem Einzelnen von uns zumuten kann. Davon hat die Herde gelebt, dass da einer ist, der kennt den Weg, führet mich, weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Auch frisches Wasser hat damals in Israel eine ganz andere Bedeutung als bei uns, wo man nur den Hahn aufdreht. Frisches Wasser, überhaupt nicht selbstverständlich. So macht es unser Hirte, unser König, unser Gott, dass wir immer wieder rechtzeitig frisches Wasser finden. Und ich glaube, wenn es hier um den Psalm geht, dann geht es nicht nur um das Wasser für den Körper, dass wir nicht verdursten, sondern es geht auch um das, was unsere Seele am Leben hält. Wo wir verdursten und vertrocknen können, wenn unsere Seele nicht immer wieder frisches Wasser bekommt. Und da sind wir auch schon bei Vers 3. Er erquicket meine Seele. Und in dem Psalm hört es sich so an, als wäre das das Wichtigste. Gar nicht so sehr, dass unser Durst gestillt wird, sondern dass unsere Seele erquickt ist. Erquicken ist ein Wort, das wir heute kaum noch benutzen. Er erquicket meine Seele. Wenn ich mal so drüber nachdenke, woher kenne ich das? Wann geht es mir so richtig gut? Ich habe so einen Gedanken im Kopf, das ist, wenn wir als Familie früher, als ich Kind war, zusammen am Tisch saßen und dann war das Essen aufgegessen und wir blieben noch sitzen und wir erzählten. Und egal um was es ging, oft, wenn die Eltern was von früher erzählten. Und ich habe mich als Kind dazugehörig gefühlt und ich habe mich einfach gut gefühlt. Er erquickt meine Seele. Es ist heute auch so gerade in der Therapie für Kinder, da gibt es so das Fachwort Bonding und das heißt Beziehung und heißt auch Bindung. Und dass so eine Bindung durch ein Leben trägt und dass da viel Erquickung drinsteckt. Er erquickt meine Seele. Ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieser kleinen Herde und mir geht es gut. Natürlich gibt es die anderen Seiten, wo es Streit gibt und wo Unfrieden herrscht, natürlich. Aber diese Inseln, diese Oasen, wo auf einmal deutlich wurde, hier gehöre ich hin, das ist mein Platz, die waren hoffentlich auch da. Und er führt mich auf rechter Straße. Ich bin wieder so als Kind dabei. Auf rechter Straße. Das heißt ja einmal auf richtiger Straße. Und es heißt auch moralisch auf rechter Straße. Und wo soll ich lernen, was rechte Straße ist als Kind, wenn nicht zu Hause, wo ich es vorgemacht bekomme, wo die Werte gelegt werden, was ist denn richtig, was ist falsch, was machen wir denn und wo haben wir unsere Grenzen, wo müssen wir andere respektieren, wo trete ich anderen auf die Füße und es steht mir nicht zu. Da ist das, er führet mich auf rechter Straße. So, ich sage es mal mit den alten Worten und merke, wie ich gar nicht so immer dahinter stehe, so wie es sich gehört. Und das mal zu sehen, da gibt es einen Unterschied. Rechte Straße, unrechte Straße. Und im Psalm heißt es, er führet mich auf rechter Straße. Und dann kommt noch der wichtigste Satz dazu. Um seines Namens willen. Ich bin darüber sehr froh, dass er in dem Zusammenhang nicht sagt, das mache ich für dich, sondern das mache ich für mich. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber da steckt Entlastung drin. Dass ich spüren kann, dass der gute Hirte so ist, wie er ist, weil er das will. Da ist es in den besten Händen, um seines Namens willen. Und das gibt er nicht aus der Hand. Das macht er für sich. Gott sei Dank. Ja, und jetzt kommt der Vers 4, der uns vielleicht am geläufigsten ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Da sind wir genau zwischen den grünen Auen und auf dem Weg zum frischen Wasser. Und da geht es durch die Durststrecken, wo gerade nichts zu trinken ist und nichts zu essen ist. Und wo die Beklemmung wächst und wo die Angst kommt, wo es dunkel wird. Und in dem Psalm steht nicht drin, dass es das für uns nicht gibt. Nein, da steht nur drin, es gibt diese Zeichen. Wenn wir den Hirten nicht mehr sehen können, weil es durch eine Klamm geht und die ist schon im Dunkeln. Vielleicht ist sein Stab sehr hell und wir können ihn sehen. Oder man kann zumindest noch das Tock, Tock hören, wenn er auf den Boden kommt. Und was macht dein Stecken und Stab? Nicht, es räumt alle Schwierigkeiten aus dem Weg, steht dort nicht, sondern trösten mich. Dass ich den Mut habe, weiterzugehen. Keine Garantie, Trost. Ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Punkt von unserem guten Hirten, dass er trösten kann. Ich erinnere mich im Zusammenhang mit dem Psalm 23 an einen Film im Fernsehen. Ich denke mal, das ist bestimmt 30 Jahre her, vielleicht auch noch länger. Da ging es darum, dass in der ersten Nachkriegszeit eine Frau versuchte, aus der russischen Zone zu fliehen in die englische Zone. Und auf dem Weg musste sie durch einen Eisenbahntunnel. Und darin war es dunkel. Und sie wusste nicht, ist der Tunnel bewacht? Kommt der Zug? Aber das war das Schlupfloch auf die andere Seite. Und man merkte, wie ihre Angst stieg und wie sie nicht mehr weiter wusste, ob sie vorwärts gehen sollte oder zurückfliehen. Und dann hat sie gebetet: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Sie hat ihre Worte gar nicht mehr gehört. Aber sie hat die Botschaft von dem Psalm, die hat sie vorwärts getrieben, Schritt für Schritt, bis sie den Tunnel hinter sich hatte. Und ich glaube, das ist so etwas, was in diesem Psalm steckt. Dieses, manchmal, wenn wir so in einer schwierigen Situation sind, dann haben wir gar keine Möglichkeiten mehr, uns auf Worte zu besinnen. Dann ist der Kopf leer. Aber worauf wir uns besinnen können, ist auf das, was wir tief in uns stecken haben. Und da ist der Psalm 23 so ein Schatz, den wir haben können, wenn uns fast alles andere verlassen hat. Und das trägt. Jetzt müssen wir mal eine Seite umblättern. Ah, eins noch. Wenn ich die ersten Verse angucke, dann wird es geschrieben: Der Herr ist mein Hirte. Er wird angesprochen als er. Es wird über ihn gesprochen. Wenn es ins finstere Tal geht, wird aus dem er auf einmal ein du. Da kommt Nähe. Am Anfang ist noch Platz. Im finsteren Tal wird das Ganze zum Du. Da muss die Beziehung funktionieren. Es wird immer enger und gut, wenn wir einen Hirten haben als Du. Der hilft uns in diesen Durststrecken. Es gibt einige Theologen, die sagen, ab Vers 4 ist eigentlich ein anderer Psalm, weil es auf einmal eine ganz andere Szene beschreibt. Ob das so ist oder nicht, finde ich nicht so wichtig. Aber es ist etwas ganz Neues, ein ganz, ganz neues Bild. Ich habe vor, ich weiß nicht wann, langer, langer Zeit mal einen Gedanken dazu gehört. Ich kann nicht garantieren, dass der stimmt. Ich habe im Internet nochmal geguckt und es nicht gefunden. Aber damals wurde längst nicht alles, was man damals wusste, ins Internet übernommen. Da heißt es, diese Szene, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein, dass das ein Ritual war. Ein Ritual, was der Großkönig mit seinen Vasallen machte. Mit einem Vasall, den er besonders schätzte. Den lud er ein und bediente ihn am Tisch. Und alle anderen Vasallen mussten drumherum stehen. Und es war das Zeichen und dieses sichtbare Zeichen, der gehört zu mir. Wehe, ihr geht an ihn. Wie gesagt, ich gebe keine Garantie darauf, dass es stimmt. Ich finde dieses Bild nur sehr gut. Wenn ich mir das vorstelle, vorher sind die Schafe dem Hirten nachgelaufen, der Hirte hat für gute Weide gesorgt, für Wasser gesorgt, aber hier lädt er mich, Schaf, dich, Schaf, an seinen Tisch ein. Jetzt gibt's Essen und Trinken nicht auf der Weide und nicht an der Tränke, sondern im Hirtenwagen, in der Hirtenwohnung. Und das Schaf wird vom Hirten bedient. Und zwar in einer Art und Weise, die eine sehr, sehr große Wertschätzung hat. Und der Größte gießt mir meinen Becher voll. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern voll. Ich stelle mir einen Becher vor, früher haben wir immer gesagt, der hat noch eine Haut oben drauf. Ja, also den, wenn man den in die Hand nimmt und hebt ihn hoch, schlabbert man. Ja, er gießt mir den Becher voll. Wenn Gott voll meint, dann ist voll. Ja, also andere Übersetzer vom Psalm sagen auch, mein Becher läuft über. So macht er das. Er gießt mir voll ein. Und im Angesicht meiner Feinde. Wieder eine alte Geschichte, die ich einmal gehört und mitgemacht habe, dass ein Mann hat jemanden anderen eingeladen in sein Zuhause, und als der Besuch dann da ist, sieht er, hier ist das Wohnzimmer und hier am Tisch gibt es zu trinken und zu essen und es gibt eine Galerie voll Bilder, das ganze Zimmer rüber. Und dann fragt der Gast, ist das deine Familie? Und dann sagt der einladende Mann, nein, das sind meine Feinde. Ich habe sie alle, von jedem ein Bild, und die hängen alle an den Wänden in meinem Wohnzimmer. Das muss ich mal durch den Kopf gehen lassen. Und er sagt, genau hier, in der Mitte zwischen all den Bildern von den Feinden, da ist mein Lebensraum. Und da ist mein Becher voll. Da. Nicht irgendwo, nicht in der Kirche, nicht in meiner stillen Kammer, nein, mitten unter meinen Feinden. Und er sagt, weißt du, es ist noch etwas ganz Wichtiges passiert. So im Lauf der Zeit lerne ich meine Feinde besser kennen. Und manchen kann ich auch viel besser verstehen, weil er immer da ist. Und mit dem einen und anderen könnten wir durchaus mal über Vergebung sprechen. Die Feindschaft, die muss nicht bleiben auf alle Zeit. Wenn die Bilder meiner Feinde in meinem Wohnbereich sind, habe ich die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Es gibt auch welche, wo ich denke, boah, bei dem wahrscheinlich nicht. Das wird bleiben mit der Feindschaft. Aber da gibt es die eine und den anderen, da ist das durchaus denkbar. und da kommt etwas in Gang. Und ich sehe den Hirten dabei schmunzeln und nicken. Ja, da ist Entwicklung. So kann das gehen. Mit viel Zeit und mit Nähe und mit sich reindenken können, auch mal in den anderen. Warum ist der so? Warum verhält er sich so? Was war zwischen uns? Warum halte ich das immer auf kleiner Flamme am Köcheln, damit sich auch ja nichts ändert? Was wäre, wenn ich den Ofen mal ausmachte? Im Angesicht meiner Feinde. Eine Herausforderung und deshalb immer eine Chance. Du salbst mein Haupt mit Öl. Nochmal diese Versicherung. Du gehörst zu mir. Und du bist mir unendlich wichtig. Kommen wir zu Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wenn wir genau hingucken, gibt es auf einmal eine Änderung. Im finsteren Tal ist der Hirte vorausgelaufen. Jetzt in dem Vers heißt es, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Ich laufe voraus. Da hat sich was geändert. Und zwar werden mir folgen mein Leben lang. Ich habe vor ein paar Tagen eine Szene erlebt, da musste ich so schmunzeln, weil ich dachte, genau das ist das. Ich war mit dem Auto unterwegs in einer 30er-Zone und schräg vor mir war eine junge Mutter mit einem kleinen Kind, guten Jahr alt, denke ich. Und so der kleine Bu, der hatte gerade laufen gelernt. Und er war so richtig stolz, dass er laufen konnte. Und dann lief er strahlend, lachend in Richtung Straße. Und die Mutter beugte sich vor ihn und hielt die Hand hin. Und dann knickte er so hier über den Arm von der Mutter zusammen und sie fasste ihn hinten am Grips und hob ihn hoch. Der kleine Kerl, das geht noch, kann man überall anfassen und hochheben, ist nicht so schwer. Und stellte ihn hin in die andere Richtung. Da war ein Hofeingang, der war geplättelt, also mit Steinen. Und er lief jauchzend davon. Und die Mutter blieb stehen an der Stelle, wo Gefahr war, und lachte über das ganze Gesicht. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Die Mutter stand an der Nahtstelle, wo die Gefahr sein konnte. Der kleine Bu hatte dafür noch überhaupt keinen Sinn. Aber stolz war er, dass er hochkant stand und laufen konnte. Und genau das durfte und sollte er tun. Und Gott passt auf uns auf. Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Ich darf das, was ich kann und was ich gelernt habe oder was ich übe, ich darf das tun. Ich möchte sogar noch eins draufsetzen. Ich soll das tun. Nämlich da entwickelt sich mein Leben lang. Und Gott oder der Hirte ist immer groß genug, schnell genug und hat den Überblick und will, dass ich meine Lebensschritte mache. Er passt schon auf. Und oft merke ich das gar nicht. Und der kleine Junge, der hat nur sich riesig darüber gefreut, dass er endlich mobil ist. Und hat das genutzt. Und der Hirte oder die Mutter hat ihm einen guten Weg gezeigt, lauf dahin. Dass der sich um die Straße kümmert, kommt später. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist der Abschluss von dem Psalm. Und ich denke, zum Haus des Herrn, da gehört nicht nur das Haus und drin dazu, sondern genauso das Drumherum. Das, wo der kleine Bu langlaufen kann. Für ein kleines Kind ist es ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung, sich zu trauen, von seiner Mutter wegzulaufen. Er kann ja auch umdrehen und zurückkommen. Aber da, so entwickelt sich ganz einfach Eigenständigkeit. Und das ist nichts, was Gott uns verbietet. Im Gegenteil. Der sagt, lauf. An der Gefahrstelle stehe ich. Ich passe auf dich auf. Aber lauf du in dein Leben. Und in dein Leben, ich glaube, das ist der Bereich Haus des Herrn. Das ist unsere Welt. Und wieder, da gehören die Bilder von den Feinden an die Wände. Im Haus des Herrn darf ich bleiben für alle Zeit. Amen.